Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, auch wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Ja, ganz herzlich willkommen einmal mehr zum Stammtisch. Wir sind heute eine reine Männerrunde, weil die Frauen heute Nachmittag frei haben. Wir haben in dieser Runde, wie bis jetzt jedes Mal, den Stefan Jütte.
Hallo zusammen.
Und zum ersten Mal den Luca Sakei.
Hallo zusammen.
Und du bist der Mann, der ist mit.
Exakt.
Genau. Wir haben von euch ganz coole Feedbacks bekommen, etwas, was wir heute gerade umsetzen. Die haben euch nämlich gewünscht, dass wir am Anfang ein bisschen klarer würden sagen, über was wir eigentlich reden, wenn wir schon über etwas reden, das in einem Zeitungsartikel oder so ist vorgekommen. Und ich weiss, dass Luca heute ein ganz brisantes Thema mitgebracht und er tut jetzt in höchstens einer Minute zusammenfassen, um was es dabei geht.
Also, vielen Dank für den doppelten Druck, den wir geben. Zuerst mal ein Thema, das ihr Theologen nicht aufnehmen wollt, weil ihr euch nicht die Finger verbrennen
könnt.
Dann macht es jetzt den Nicht-Theologe, oder? Es geht um. Und das Zweite ist einfach die Minute, die jetzt noch nur noch 50 Sekunden.
Ja, sie läuft.
Also, die Schweizer Kirchen zahlen für die Rettung von Migranten im Mittelmeer. Das ist erschienen in der NZZ. Und zwar, es geht darum, dass auch die Reformierten jetzt mit einigen tausend Franken, hat das der Gottfried Locher gesagt, ein Bündnis unterstützen, das United for Rescue heisst, wo ein Schiff im Mittelmeer in dem Sinn finanzieren, um die Flüchtlinge einfach zu retten. Das ist jetzt ein bisschen grob sage ich mal, die wichtigsten Informationen. Was noch könnte interessieren, ist, dass das Schiff wird dann betrieben über die Organisation, die man schon kennt, die Sea-Watch heisst. Die Kapitänin Carola Rakete ist wahrscheinlich am Ende oder am anderen ein Begriff. Und die Partizipation ist in dem Sinn umstritten. Es gibt die sagen, es ist richtig, dass Kirche sich einsetzen tut. Und andere, die sagen, eigentlich sollte es eine politische Aufgabe oder staatliche Aufgabe sein. Das wär's.
Ist ja klar, dass immer irgendjemand dagegen ist, wenn man etwas macht. Aber was sind das mal Gründe?
Warum man gegen so eine
gegen ein Engagement ist für Seenotrettung?
Was ich verstanden habe, ein Argument ist sicher, dass Kirche sich nicht auf diese Art und Weise in politische Verfahren oder Prozesse oder Verantwortlichkeiten einmischen. Und ein anderes Argument ist, dass Kirche gar nicht wirklich kann den Hinterblicken oder Komplexität von diesen Prozessen wahrscheinlich nicht versteht und da irgendwo drin mischt und dann gar nicht merkt, dass es vielleicht nur noch Öl ins Feuer gießt oder neue Probleme schafft mit so kurzfristig angelegten Rettungsaktionen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Argumentarium.
Ja, in diesem Zusammenhang gibt es also aus diesem Artikel, also ist zwar, dass der Direktor der EU-Grenzwache, das heisst, die heisst Frontex, der sagt auch, dass man ungewollt auch Kriminelle also gleichzeitig unterstützt. Also all die Schlepper, die aus Libyen vor allem, also man tut irgendwo durch wie einen Markt eröffnen, auch für die, oder man tut die unterstützen indirekt. Und was aber in dem Sinn noch völlig aus dem Blickwinkel verloren geht, in dem ganzen politischen Geplänkel oder Wirtschaftsgeplänkel passiert. Dann, dass, also im letzten Jahr waren es mehr als 1000 Leute, die gestorben sind. Genau. Und denen sollte es eigentlich egal sein, also welche Politiker wie entscheiden.
Weißt, ich finde sowieso, was mich echt ein bisschen nervt jetzt bei dieser Kritik daran, dass der SEK das unterstützt, also der Schweizerische Evangelische Kirchenbund, der jetzt den EKS heisst. Einerseits hat man jetzt den Kirchen gross medial, also Pfister, Acklin etc. vorgeworfen, dass sie sich zu fest politisch verhalten, oder? Und eigentlich wie eine politische Partei unterwegs sind. Jetzt macht sie etwas, was ich würde sagen, was wirklich genau ins Profil passt von dem, was ich von einem so zivilgesellschaftlichen Akteur erwarte, nämlich Engagement zeigen, mit diesem Engagement eine Position beziehen, wirklich eben halt sich auch ja, involvieren und beteiligen und nicht einfach Parolen rausgeben. Und dann kommt schon wieder Kritik, dass das aber falsch ist. Und ich frage mich so ein bisschen, was haben die jetzt das kritisieren, eigentlich für ein Kirchenbild? Also wir können doch nicht gleich gemessen werden als Kirche oder Kirchenvertreter, wie das jetzt ein Politiker oder eine politische Partei kann. Und zwar nicht darum, weil wir irgendwie drüber stehen, gell? Das ist mir ganz wichtig. Sondern ich finde, wir haben doch eine ganz andere Aufgabe. Wir müssen doch nicht abwägen und sagen, was ist jetzt mittelfristig die beste politische Lösung, sondern wir müssen sagen, hey, sie ertrinken Menschen und das können wir ganz sicher nicht dulden und ihr schaut einfach zu.
Ja, also ich verstehe, soweit ich jetzt dahinter sehe, verstehe ich das Engagement auch so, dass man sagt, hey, nach einem ganz fundamentalen, sage ich jetzt mal, christlichen Grundsatz oder nach einem Prinzip von Barmherzigkeit und Nächstenliebe, dass man sagt, da sind Leute buchstäblich am Vertrinken und jetzt ergreift man Massnahmen auf einer organisatorischen Ebene oder auf der Kirchenleitungsebene ergreift man Massnahmen, um dort mal unmittelbar helfen, dass das nicht ein Ersatz ist für politische Verantwortungsnahme und für politische Lösungen. Das sollte eigentlich klar sein, oder?
Ich würde sogar sagen, das zwingt Politik noch einmal zu einer anderen Dringlichkeit im Umgang mit dem Thema, oder? Also, ey, man schaut das mal an. So viele Leute kommen ja gar nicht. Also die EU könnte das Lockermanager, die Schweiz könnte dort drin auch ihre Rolle wahrnehmen. Aber es gibt anscheinend keinen genug grossen Willen, das zu machen. Also es gibt einen riesen Willen, der Türkei Geld überzuschieben und politisch alles durchzulassen, damit die Grenzen dort unten sichern. Aber es gibt überhaupt kein Engagement, das sagt, hey, wir sind die EU, wir haben eine Verantwortung, wir haben auch eine globale Verantwortung dort, wo wir sind. Das will man ja sonst auch immer haben, wenn es um Wirtschaft geht, oder? Wir lösen jetzt das Problem. Ja, das andere ist doch einfach ein blöder Whataboutism, dass man quasi sagt, ja, man könnte ja auch denen in den Auffanglager in Griechenland oder in Nordafrika oder irgendwie so helfen. Das schließt sich ja gar nicht aus. Ja. Das machen sie ja auch. Aber wegen dem kannst du ja jetzt nicht einfach sagen, komm, wir warten, bis genug im Mittelmeer ertrunken sind und alle Angst haben, rüberzukommen.
Ja, und am Schluss ist es sicher sehr komplex. Aber das, was ich jetzt persönlich schlimm finde, und dann jetzt irgendwie der Bezug, oder, ist, dass das ihnen gesehen, dass Matteo Salvini das Ganze noch instrumentalisiert, oder?
Was heisst das?
Ja, für seine politischen Zwecke. Er ist ja dann, als er Innenminister war, hat er ja einem Flüchtlingsschiff ja die Einfahrt in einem Hafen ja wie verwehrt, also untersagt.
Genau, dann in Catania im letzten Sommer, gell?
Ja, in Nöch, Argenta, ich glaube, das
ist. Also, wir sind in Italien.
Genau, in Sizilien.
Sizilien. Ah ja, nicht Italien, Sizilien.
Und
genau.
Was hat er denn gemacht? Also, jetzt hat er ein Verfahren am Hals, wo die Staatsanwaltschaft ihn ja verklagt hat, weil er, ja, das ist ja wie Freiheits... Raub in dem Sinn und Amtsmissbrauch, weil die Flüchtlinge ja 5 Tage lang sie nicht dürfen an Land, oder? Und in jedem Schritt hat er immer wieder profitiert. Er hat ja nur die Grenzen von Italien in dem Sinn geschützt gehabt. Gibt es ja noch die Ermittlungen, die eingelegt werden. Er hat ja sein gutes Recht gewesen. Und jetzt sind noch Freunde von ihm noch Hungerstreik angefangen.
Was? Okay.
Weil er nicht immun ist oder seine Immunität,
seine Immunität
ist aufgehoben worden und so weiter und so fort. Also, und dort hört es auf. Salvini hat nicht zuerst mal mit christlichen Werten sozusagen usurpiert, also für die eigenen Zwecke eingesetzt und instrumentalisiert. Und dort hört es bei mir auf. Also du machst genau das Umgekehrte, wo eigentlich... die Werte sollten propagieren.
Nur um das richtig zu verstehen, er hat als Innenminister 5 Tage lang verhindert, dass das Schiff mit Geflüchteten darf anlegen.
Genau.
Und hat das einerseits so als Grenzsicherung von Italien verkauft, andererseits gesagt, das sei aufgrund von christlichen Werten, oder was? Und tritt jetzt in Hungerstreik, weil seine Immunität aufgehoben ist.
Ja, ich denke, das von den christlichen Werten bringt er immer wieder, weil er sagt, dass sie auch Flüchtlinge, die meistens aus einem Raum kommen, wo sie nicht unbedingt die Werte teilen. Aber ich glaube, das Argumentarium habe ich schon ein paar Mal gehört, auch in der Schweiz. Ja. Und das macht wieder, es gibt ja Flüchtlinge erster und zweiter Klasse, so wie ich es verstanden habe.
Ja.
Und du hast ja schon ein paar Mal über die Würde des Menschen ja geredet. Und also an dem können wir es ja nicht abhängig gemacht. Aber
das heisst, der Salvini braucht quasi das christliche Argument so, dass er würde sagen, dass sie halt Leute aus einem anderen, ich sage jetzt mal, nicht christlichen Kulturkreis und darum passen die da gar nicht her.
Zum Beispiel, ja. Und, okay. Aber das, was ich würde sagen...
Aber das haben wir in der Schweiz tatsächlich auch schon gehabt, oder? Was ist darum gegangen, dass man bevorzugt soll Christinnen und Christen holen?
Aber eins ist ja das Asyl, das man gewähren sollte, oder? Das ist ja so der Permanent, oder mal so, der erste Schritt, das andere ist ja die Leute retten.
Bevor, genau.
Also, es sind zwei verschiedene Paar
Schuhe. Ja, und ich finde es aber auch richtig, dass man das auseinanderhält und dass man, ich finde es schon wichtig, dass man das auch betont, wenn Kirche sich beteiligt an so Aktionen und ein Schiff will kaufen und so, dann geht es wirklich um, ich sage jetzt mal, blöd gesagt, nach dem Vorbild vom barmherzigen Samariter geht es darum, da sind Leute, die geschunden auf der Straße liegen oder eben geschunden im Meer runtergehen und die rettet man im Sinn von der Soforthilfe, aber ein Asylverfahren und so, das ist eine andere Frage, ob die dann alle im Land bleiben und wie berechtigt denen ihren Aufenthalt denn ist und so. Das, ich finde, das ist eine zweite Frage.
Also weißt du, dort finde ich sowieso den ganzen Gestus, der jetzt wieder kommt, dass man so quasi sagt, ah, die naiven Gutmenschen fischen sie aus dem Meer, aber die verschärfen das Problem nur. Das ist ehrlich gesagt umgekehrt wahnsinnig arrogant und naiv, weil ich würde sagen, jetzt gerade innerhalb vom Christentum, in der christlichen Theologie aufgrund auch vom 20. Jahrhundert, haben wir eine mega Reflexion ausgeprägt, wenn muss man quasi die Verwundeten pflegen, sage ich jetzt mal, und wenn muss man am Rad vom Karren, der über sie drüber fährt, in den Speichen fallen.
Ja.
Und jetzt gerade in diesem Fall, finde ich, macht man mit dieser performativen Handlung, dass man eben ein Schiff kauft, im Mittelmeer präsent ist und die Leute rauszieht, macht man eigentlich beides auf einen Schlag. Man rettet wirklich konkret Menschenleben, also wo sonst würden sie trinken. Und setzt aber mit dem Signal, wo man sagt, hey, zivilgesellschaftliche wichtige Akteure sind nicht einverstanden mit dem, dass die politisch einfach blau machen.
Und ja, ich finde es jetzt besonders mutig, weil die Ambivalenz hat man ja heutzutage so, so Kirche und der Staat sind ja irgendwo auch finanziell verbunden. Und es braucht noch mehr Mut, wenn man so, sag ich mal, auch die Meinung tut vertreten, die vielleicht nicht die staatliche Meinung ist. Dass es dann viel kompliziert ist, weil es sind verschiedene Staaten im Mittelmeer und mit der EU. Und dass es die Ursachen noch viel weiter weg liegen. Und auf einem Parkett, wo in dem Sinn ausgespielt werden, wo sag ich mal, die Schweiz vielleicht nicht so eine wichtige Rolle spielt. Nichtsdestotrotz, so könnten wir ja jedes Argument disqualifizieren von Anfang an, als würde nichts passieren. Oder? Und die Zivilgesellschaft, die hat in anderen Bereichen, jetzt nicht nur bei der Seenotrettung, sondern jetzt auch mit der Klimabewegung, das findet...
Genau, das ist ein super Vergleich, finde ich auch, oder?
Findet auch statt, oder? Ja. Und die Frage ist, welche Rolle übernimmt ja dort Kirche und wie stark darf sich Kirche exponieren? Ich glaube, da bin ich jetzt die falsche Person, um dort noch weitere Argumente in die Hose zu suchen.
Also weißt, letzte Woche beim Stammtischgespräch hat Evelyn so gesagt, hey, ich kann das aber auch verstehen, dass die Leute jetzt so Aktivitäten suchen und solche Performances machen. Sie ist dort ums Tennisspielen in der CS-Filiale gegangen, weil Politik ist einfach zu langsam. Es passiert nichts, oder?
Ja.
Und ich finde das nicht mehr ein sehr gefährliches Argument, weil ich nicht möchte demokratische Verfahren aufgeben für quasi Notstände, die wir ausrufen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, hey, es gibt ja wirklich konkrete Notstände. Und dort einfach zuzuschauen, erinnert natürlich an ganz finstere Zeiten, wo Demokratien schon durchgegangen sind.
Ja, ja, und eben spätestens, wenn Frauen und Kinder und Männer im Meer vertrinken, dann darf man das mit gutem Recht einen Notstand nennen, oder?
Total.
Die Frage ist natürlich eben, ob das wirklich der gezielte Impuls auch auslöst auf politischer Ebene. Das hast du natürlich nicht unbedingt in der Hand, oder?
Aber weißt, wir haben jetzt letzte Woche haben wir diskutiert, dass das gar nicht so einfach ist jetzt mit der CS-Filiale, wo man Tennis drin gespielt hat, weil nicht sicher ist, ob jetzt das Tennisspielen wirklich die geeignete Form ist, um den Notstand zu bekämpfen.
Ja.
Aber ich finde jetzt, wenn Menschen im Mittelmeer über Bord gehen, wenn das sinkt, wenn die dort einmal trinken sind, ist doch sehr, sehr offensichtlich, dass das richtige Mittel von der Wahl ein Schiff ist, das sie dort rauszieht.
Ja.
Und jetzt sagen natürlich Gegnerinnen, Gegner, ja, das ist aber völliger Blödsinn, weil die bringen sie denen an Land und von dort aus müssen sie wieder zurück heim.
Ja.
Aber jetzt, das ist ein mega, mega scheinheiliges Argument, weil nämlich die Länder wo ein Problem haben, dass in ihren Augen zu viele Flüchtlinge zu ihnen wollen. Das sind die Länder, die einfach ganz schlechte Asylverfahren haben. Also überlegt mal, warum gehen alle nach Deutschland und nicht in die Schweiz? Also die Schweiz ist ja quasi eine Insel geblieben in der ganzen Flüchtlingskrise.
Ja, mehr oder weniger.
Das liegt einfach daran, dass wir wahnsinnig schnelle, klare Verfahren haben. Oder? Und in Deutschland weißt du einfach, wenn du dort den Boden betrittst, also
da geht's ewig,
gut, mindestens 2 Jahre, bis irgendetwas passiert. Oder? Und das ist halt in der Schweiz anders. Und das würde aber heissen, die Länder haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht und sind jetzt eigentlich zynische Beobachter, die sagen, ja, dann machen wir halt ein Massengrab im Mittelmeer, bis niemand mehr durch will.
Ja, und das Problem ist einfach, dass also wir können so viel Empathie spüren, aber ich sage, solange du es nicht selber erlebst, also wir müssen ja in einem in einem Studio, ja, in einem sicheren Land, es ist gewärmt. Also ich glaube, auch da, in diesem Fall, wir sind weit weg, auch gefühlsmässig von dem, was wirklich die Personen wirklich erlebt haben. Und wo ich eine Existenz suche. Und jetzt müssen wir mal vorstellen, die entscheiden, sagen mal, nicht Bürokratie, also es ist vielleicht ein bisschen nicht so respektvoll, oder? Aber meistens sind die, die entscheiden, sind wirklich weit, weit weg von dieser Realität. Und so wie du sagst, solange das nach der Mittelmeerraum, und da gibt es auch sehr komische Bilder aus Lesbos, oder auf der einen Seite die Ferien gemacht haben, und die anderen, die knapp an Land sind, auf einem Gummiboot, oder?
Genau,
und es ist, ich glaube, dass da braucht es irgendwo auch noch ein Umdenken. Und manchmal muss man auch irgendwie dankbar sein, dass man überhaupt zum Beispiel in der Schweiz geboren ist worden. Mhm. Und wenn nicht wir auf diese Sachen einweisen und nicht wir diese Sachen würden finanzieren, dann wer?
Also genau, wer denn? Oder, und dort finde ich jetzt in dem Zusammenhang, was du sagst, weißt, was unsere Verantwortung auch ist in dieser Situation, wo wir sind, finde ich das Argument doppelt schlimm mit «Holen zuerst Christinnen und Christen, wie die passen kulturell zu uns». Also erstens mal macht das gar keinen Unterschied, weil sie ja sowieso nicht dürfen bleiben. Also in den Augen, ja, von denen, die das sagen. Das ist mal das eine. Und dann das andere finde ich, ja, ich würde sagen, wir sind eine Kultur, die ganz, ganz viel vom Christentum mitgenommen hat und ausgeprägt hat. Aber gerade dort drinnen ist doch eben die Geschichte, wie jetzt du sagst, vom barmherzigen Samariter,
yeah,
ist doch die uns muss lernen, dass es eben gerade nicht um Religion, Konfession, Herkunft geht, oder?
Yeah.
Also, dass das eigentlich die absurdeste Argumentation, yeah, ist, wie man jetzt Religion kann verzwecken kann.
Yeah. Ja, und einfach, es kommt schlussendlich immer wieder zurück auf den Punkt, wo du musst sagen, wenn die Leute mal auf diesem Schiff sind, dann sind einfach Auswahlkriterien fehl am Platz. Dann sind die dort in Not. Es ist wie wenn du auf individueller Ebene wenn ich jemanden am Strassenrand sehe, irgendwie mit aufgeschlagenem Kopf oder weiss ich was, ob der selber die Schuld ist, dass der jetzt dort liegt oder ob er im Suff umgehalten, genau, ist oder ob er umgeschupft worden ist oder whatever. Es ist einfach nicht von Belang für die Verantwortung oder für den Impuls, um dieser Person zu helfen.
Und was man sich, glaube ich, einfach oft zu wenig bewusst macht, Luca, das hast du vorher angesprochen, mit dem «Missig gefühlsmässig», auch ein Stück weit von dem weg, ist, glaube ich, es braucht recht, recht viel Unbequemes und recht, recht viel Perspektivenlosigkeit und recht, recht viel Not, dass man sich daheim mit den Leuten, die man gerne hat, mit dem Umfeld, wo man aufgewachsen ist, verlässt und in so einer Ungewissheit, mit so einer geringen Chance, ja, überhaupt aufbricht. Ja. Oder?
Mit Frau und Kind, also ja, bis so wie Kunst.
Crazy, oder?
Und das ist ja die letzte Etappe, die sie haben. Also vorher sich verschulden, mhm, unter Umständen bei diesen Schlepper oder Schlepperbanden noch irgendwie im Gefängnis oder irgendwie eingesperrt über eine längere Zeit,
genau,
und irgendwann starten und das Leben riskieren und am Schluss noch merken, ja, also eben.
Also meine Meinung ist klar, oder? Wir müssen so lange Schiffe drin haben und so lange Leute her schicken und holen, bis die EU zusammen auch mit der Schweiz ist ganz klar eine Lösung hat, wo man sagt, es gibt feste Kontingente und wir verteilen das quasi so etwas wie ein Green Card System, oder? Weil anders werden wir mit dem nicht mehr umgehen.
Ja. Ja. Okay, also jetzt wäre es, wenn wir am richtigen Stammtisch würden sitzen, würde ich jetzt nochmal ein Bier bestellen, oder?
aber es ist Dry January.
Genau. Es ist jetzt
letzter Tag.
Ziemlich schwer, ernst, zu Recht auch ernst gewesen. Haben wir etwas anderes, wo wir noch drüber
reden? Ich hätte noch etwas Langweiliges. Also der Nachrichtendienst vom Bund darf ja mehr Daten sammeln seit ein paar Jahren, oder? Und wird dafür aber auch super beaufsichtigt, und zwar von einer parlamentarischen Oberaufsicht. Und die hat jetzt festgestellt, dass der Bund mehr Daten sammelt, als er hätte dürfen. Das klingt zuerst mal ganz schockierend, oder? Also ich habe mir
das vorgestellt. Wer hat es herausgefunden? Der Nachrichtendienst selber?
Ja, die haben natürlich die Daten müssen geben, oder? Und so hat das dann die Oberaufsicht gesehen, dass das mehr ist.
Wer kontrolliert die Oberaufsicht?
Aber ja, das ist spannend. Das sind dann wir wieder, oder? Das Volk, gell? Nein, die haben, ich sage mal schnell so zwei Sachen, die kritisch beurteilt worden sind. Kritisch beurteilt sind die Berichte kantonaler Nachrichtendienste. Das Gesetz verbietet nämlich die Beschaffung von Informationen über politische Betätigung, es sei denn, es bestehe Terror- oder Spionageverdacht. Schon vor Jahren war die Überwachung kurdischstämmiger Politiker in Basel ans Licht gekommen, etc. Das ist also so der eine Punkt. Der andere, also fangen wir dort an. Die parlamentarische Oberaufsicht stellt dem Nachrichtendienst in ihrem Jahresbericht kein gutes Zeugnis aus. Unter anderem verstieß der NDB gegen das Gesetz, indem er tausende nicht benötigte Zeitungsartikel, Agenturmeldungen und Texte von Internetseiten sammelte.
Ja. Das ist aber wirklich langweilig, oder? Das ist jetzt also das ist jetzt, das lange bei mir nicht einmal zum Aufstehen, das Schöckli.
Ja. Also wahrscheinlich, also wenn man nur wüsste, wie viel, also schon nur wie viel wir preisgeben, wenn wir irgendwie bei den sozialen Medien sind.
Krass.
Nur mit den Likes, also ich glaube, dort sind auch schon recht viele Informationen. Und ja, und wir wissen ja noch gar nichts, was irgendwie dran, also ob jetzt NSA oder...
Ich gerade diese Woche hatte ich einen Kurs in Bern und dort haben wir darüber diskutiert, oder, wie tut man so eine IT-Architektur sinnvoll aufbauen für ein Unternehmen oder für eine NPO-NGO. Und die Leute haben zum Teil wirklich so ernsthaft gedacht, super wäre, weißt du, so, der Server ist in der Schweiz und es hat nichts mit USA zu tun, wie sonst würde die NSA das können mitbekommen. Und ich finde zwei Sachen rührend dran. Also erstens die Idee, dass das die NSA interessiert, was wir machen. Das ist spannend. Also ich würde sagen, es ist einfach mehr Datentraffic, die sie müssen rausfiltern mit dem Zeug, das wir machen. Und das Zweite, dass die NSA, die ja nachweislich das Handy von der Angela Merkel ablässt, das wissen ja alle, das ist ja völlig bekannt. Oder? Das ist ja die Riesenantenne in der amerikanischen Botschaft in Berlin. Die ist für das. So, das ist wirklich ernst. Das weiss man, und das hat auch ganz kurz ein bisschen Missstimmungen gegeben, wo man aber dann mit guten Wirtschaftsverträgen wieder hätte können. Aber dass die fähig sind, das zu machen, es nachher nicht zu schaffen, bei einer Kirchengemeinde zum Beispiel oder bei einer NPO oder so, sich in seinen Server reinzuhacken. Das ist rührend für mich.
Ja, wirklich, das setzt ein hohes Maß an.
Aber ich habe eigentlich das Thema gebracht, weißt du, weil ich finde, es hat so eine Grundsatzfrage, die dahinter ist, wo ich finde, die zieht sich durch Generationen und Milieus und alles durch, und das ist so, wie wichtig sind deine Daten?
Wie ist es mit dem Schutz vor Privatsphäre?
Genau, wie fest willst du deine Privatsphäre schützen? Und da gibt es im Moment viele junge Leute, die sagen, nein, ich brauche kein WhatsApp, ich brauche schon gar nicht Facebook oder irgendetwas, weil meine Daten kann ich dort nicht so sichern, wie ich will. Und es gibt aber auch viele junge Leute, die völlig achtlos mit dem sind.
Ich finde einfach so, es gibt ja ein Abbild, das du gibst, also ein virtuelles Abbild anhand von deinen Daten. Und meistens ist also auf Facebook tut man meistens nur die Jockey-Seite zeigen, oder? Schon mal per se nicht unbedingt das, was wir wirklich sind, oder? Schon mal grundsätzlich eher die positive Seite, die wir zeigen. Aber dann ist das, was da irgendwie einen Einfluss hat auf spätere auf Bewerbung oder so, oder? Ob du jetzt ein Foto kannst drauf tun kannst, wo du halb so irgendwie im Ausgang bist. Aber das andere ist ja, wenn du irgendwie eine politische Aussage machst, oder? Also man darf jetzt sicher nicht so naiv mit dem umgehen. Also wir kommen aus der analogen Welt. Und dann die Digitalie entdeckt irgendwie mit ab 15 oder so. Und die Jungen heute, die sind sicher nicht so naiv, die Digital Natives. Sie wissen,
das glaube ich auch,
welche Folgen es hat.
Das glaube ich auch.
Und also bei mir hat sich die Frage jetzt eher gestellt gehabt, soll ich Fotos von unserer Tochter posten? Das ist bei mir.
Das ist jetzt sehr, wie hast du das gemacht?
Und ich hatte das Gefühl, ich habe mich entschieden, wir haben es auch besprochen intern, also daheim, und gesagt, eher nicht, weil wir nicht wissen, wie sie dazu steht. Dass sie aber irgendwo auf einem Foto vor Kita ist oder von jemandem abgelichtet wird, ich glaube, das, also das,
Das hat er das auch, dass er dort hat müssen, so eine Einverständniserklärung unterschreiben?
Ja, das, aber wie gesagt, also, du kannst nicht alles kontrollieren, oder? Und schon noch mit der Gesichtserkennung, mit diesen Tools, die noch werden kommen, in Zukunft, das reicht, dass du irgendwie irgendwo in die Stadt durchläufst und irgendeine Kamera dich sieht und irgendwann mal Zuordnung gibt, aufgrund von einem Einkauf oder aufgrund von sonst irgendetwas. Oder ich meine, die neuen Handy, die laufen ja via Gesichtserkennung.
Ja,
also, es ist ein bisschen so in der Zwischenphase. Irgendwann werden wir das wahrscheinlich wie müssen akzeptieren, weil wir auch die Vorteile von dem werden haben. Ob es jetzt Zahlen via Gesichtserkennung oder...
Aber ich sage jetzt mal etwas, was ich vielleicht ganz beschissen finde. Mir persönlich ist das völlig recht, solange das Google und Facebook und einfach Unternehmen sind. Solange ist mir das völlig recht. Weil für mich ist gar nicht die Frage, werden die Daten gesammelt, sondern nur von wem. Und wenn ich Unternehmen habe, die wirtschaftliche, also zweckrationale letztendlich Interessen verfolgen und an einem Markt agieren, so dass sie ihre Kunden behalten, halte ich das Ganze irgendwie massendemokratisch noch versteuerbar. Oder also Facebook hat jetzt gesehen, shit, das ist nicht gut gelaufen, was wir dort haben gemacht mit Analytics. Das war wirklich nicht gut gewesen. Und seitdem kommt eine Info- und Einstellungsoffensive nach der anderen. Oder? Und sie probieren das zu verbessern. Ich sage nicht, dass sie es super machen, aber sie müssen darauf reagieren. Jetzt stell dir mal vor, du bist in China oder in Russland und möchtest gerne, dass der Staat weniger Daten über dich sammelt. Du hast ja gar keine Ahnung, was der sammelt. Also, dass du jetzt hier eine parlamentarische Oberaufsicht kannst haben über unseren Nachrichtendienst, der weiss, was die alles sammeln. Das wäre ja in einem Staat wie in China oder in Russland überhaupt nicht denkbar. Und die machen mir Angst. Nicht Facebook oder Google.
Also Daten per se sammeln. Du musst immer fragen, also ist vielleicht nicht problematisch, aber mit zu welchem Zweck, oder? Ich glaube schon, dass es trotzdem einen Einfluss hat und eine gewisse Plattform, jetzt mit, spätestens nach Cambridge Analytica, haben wir ja gemerkt, dass man sogar Wahlen kann beeinflussen kann. Das ist jetzt ziemlich auch in dem Sinn bewiesen. Mhm. Und es kommt immer darauf an, von welchem Menschenbild man ausgeht. Sind wir naiv und völlig diesen Firmen wie... Also gibt es keine Alternative zu diesen Firmen und wir passen uns einfach an oder sind wir so vernünftig, dass wir genau wissen, okay, mit diesen Daten machen sie etwas, aber ich kann ja immer noch am Schluss entscheiden, ob ich das Produkt X oder Y kaufen oder eben nicht kaufen und welche Person sie wählen, oder?
Ja, ja.
Aber dort, wo die Wahrnehmung beeinflusst wird, ich glaube, oder vor allem, wenn er einen Algorithmus die besser kennt, als zum Beispiel Partnerin, nach etwa 200 oder 300 Likes, die da irgendwie ist, ich glaube, da wird es...
Ich würde dort auch einfach ein bisschen aufpassen, oder? Weil das Ganze war schon auch so ein bisschen Werbung von Cambridge Analytics. Also die haben dort schon auch ein bisschen zeigen, wow, wir sind super stark, sie hätten auch in einigen müssen zurückrudern, wenn es um Hard Facts geht. Das heisst nicht, dass das Problem gar nicht gibt oder so. Einfach, mir dünkt, wenn ich ein Bild habe von Menschen, die letztendlich über das steuerbar sind, dass ich ihnen über einen Algorithmus einfach immer wieder das zeige, was sie wollen, dann habe ich quasi ein Bild davon, dass die völlig in diesem digitalen Lebensraum aufgehen. Und ich selber merke jetzt bei mir, dass das überhaupt nicht so ist. Also ich tue natürlich keine Papierzeitung mehr lesen, aber trotzdem lese ich noch Zeitungen. Oder ich lese das Echo der Zeit oder solche Sachen, wo ich würde sagen, dass sie jetzt Nachrichten, wo nicht gefiltert auf Facebook auf mich etwas einprallt.
Eben, aber das ist das, was mir eher Sorgen bereitet, dass der Filterbubble-Effekt tatsächlich, dass du dann aufgrund von dem, was du preisgibst von dir, nur noch das vorgesetzt überkommst von YouTube, von Facebook, von diesen Nachrichtenportalen oder so, wo personalisierte Feeds haben, das vorgesetzt überkommst, wo eigentlich dich in deiner Meinung und in deinen Überzeugungen irgendwo bekräftigt, oder? Und ich glaube, das hat ein riesiges negatives Potenzial, um Leute einfach auch in ihren Subkulturen und Filterbubbles drinnen zu zementieren und auch zu radikalisieren. Also genau. Und das finde ich etwas, wo man muss ernst nehmen. Also grundsätzlich ich weiß nicht, ich habe jetzt eher so entspannte Intuitionen im Blick auf Datenschutz. Ich führe aber auch nicht jetzt ein Leben, wo ich das Gefühl habe, es gibt ganz viel, wo niemand wissen darf und darf ja niemand sehen, wo ich durchgegangen bin und meine Ortung, das Dienst muss ausschalten. Ich habe da nicht grosse Ängste. Aber das andere ist schon ein Punkt.
Ja, in diesem Zusammenhang ist sie sicher ist das Selbstreferenzielle von diesen Verschwörungstheorien, oder? Du immer wieder das Gleiche konsumierst und immer wieder die gleichen Videos anschaust. Aber dann machen wir fast nur noch auf und vielleicht für einen
halben Stand. Genau, Luca, Verschwörungstheorien bekommst du heute nicht auch noch rein. Ja, ich finde, wir haben einen wunderbaren Stammtisch gehabt zusammen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, welche Themen das ihr gerne hättet, wie ihr über Seenotrettung oder über unseren Datenschutz selber denkt. Das nimmt uns aber natürlich Wunder. Und zwar nicht, dass wir das nachher statistisch erfassen und euch nur noch das liefern, was ihr wollt. Aber schreibt uns doch, was interessiert euch, wo seid ihr gar nicht unserer Meinung und über was sollten wir dringend einmal schwätzen. Das wäre ein ganz direkter Weg, dass wir mit euch in Kontakt sein können, ohne Analytics. Bis nächste Woche. Habt eine gute Zeit und gebt euch Sorge. Ciao zusammen.
Und wir wissen natürlich, wer ihr seid. Wir haben eure Daten.
RefLab.